Ich möchte euch auch noch einmal herzlich willkommen heißen zu dem Sonntag heute. Und ich möchte gern mit einem Lied anfangen, das mir jetzt am Morgen immer wieder in Sinn kommt. Und ich denke, dass es für uns alle wichtig ist. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit. Preis und Jubel deinem Namen, König der Herrlichkeit. Mächtig bist du, der du das All regierst, mit starker Hand Völkergeschicke führst. Vor dir erbebt Himmel und Erd und Meer. Alles, was lebt, muss sagen, du bist Herr. Heilig bist du, der in der Höhe thront, unter dem Lob der Engelheere wohnt. Wer maßt sich an in ewiger Glut zu stehen? Wer kann den Herrn in seiner Schöne sehen? Liebe bist du, die stark und ewig liebt und überfließt auf den, der dich betrübt. Göttliche Lieb, die in den Tod sich gibt und um uns wirbt und uns nach Hause lebt. Mir ist kürzlich ein Buch mit dem Titel Unerschütterlich in die Hände gefallen. Und nachdem ich es gelesen habe, sind mir einige Dinge in geistlicher Hinsicht ganz neu klar geworden und haben mir geholfen, eine ganz neue Sicht gerade über das Beten zu bekommen. Und ich hoffe, dass es für uns alle eine Hilfe wird. Meine Augen sind immer so gut, ich muss mir noch eine Hilfe tun. Wir haben euch ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass wir, als wir uns 1967 für ein Leben mit Jesus entschieden haben, damals in Montafon, waren wir geistlich gesehen ziemlich allein. Aber wir hatten auf dem Seminar gesagt bekommen, dass, um im Glauben wachsen zu können, es lebenswichtig sei, die neue Verbindung, die wir zu Jesus bekommen haben, nicht im Altersleben versanden zu lassen, sondern jeden Tag neu in der stillen Zeit zu suchen. Und dass wir die Gemeinschaft mit anderen Christen brauchen. Stille Zeit, jeden Tag mit Jesus durchlesen in seinem Wort und dann mit ihm zu reden im Gebet. Zu ihm kommen zu können mit allem, was unser Leben bewegt hat. Die neue Verbindung zu halten durch das Lesen in seinem Wort und um ihn immer richtig und besser kennenzulernen. Das hat uns damals in der Zeit, als wir beide mit unserem Glauben anfingen und ohne Gemeinschaft waren, bei Jesus gehalten. Im Lauf der Jahre sind wir durch Gottes Hilfe und durch die Hilfe vieler Menschen im Glauben gewachsen und durften auch für andere Menschen zur Hilfe werden. Mir ist da das Gebet, vor allem das Fürbittegebet, immer wichtiger geworden. Wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, führt er uns ja immer wieder mit anderen Menschen zusammen. Und Gemeinschaft mit ihnen bedeutet, dass wir Anteil nehmen am Leben des anderen, sie an unserem und wir an ihrem. Und dass wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen, wenn Not ist. Einfach, dass wir Freude und Leid miteinander teilen. Das ist nicht etwas, das sofort geschieht und auch nicht immer gleich funktioniert, sondern es ist ein Wachstumsprozess und geht Hand in Hand mit unserem Wachsen im Glauben. Damals haben ja auch viele Menschen für uns gebetet, dass wir mit unserem neuen Glaubensanfang nicht allein bleiben sollten im Montafon. Und wir haben gelernt, nicht nur für uns, sondern auch für die anderen zu beten, die um uns herum sind. Zuerst für unsere Familien und die Menschen, die Gott uns ans Herz gelegt hat. Und besonders für die, die dem Glauben an Gott und Jesus noch fern waren oder noch ganz am Anfang gestanden sind. Die 3 Jahre, die es gedauert hat, bis Jesus es uns geschenkt hat, dass Menschen offen für ihn wurden und ihm ihr Leben anvertraut haben, waren nötig für uns, auch wenn wir damals vieles noch nicht verstanden haben. In Galater 1,18 steht, dass Paulus nach seiner Bekehrung auch 3 Jahre in der Stille war, bevor er nach Jerusalem reiste, um Petrus zu treffen. Erst viel später habe ich verstanden, dass Gott auch Klaus und mich erst zubereiten musste, dass wir die Menschen, mit denen er uns in Verbindung brachte, in der richtigen Art auf den Weg ins neue Leben begleiten konnten. Es ist alles seine Gnade. Es tut mir leid, dass ich jetzt allein da stehe, weil eigentlich wollten der Klaus und ich das zusammen machen, aber meinem Mann geht's nicht so gut. Und ihr wisst ja, dass er jetzt 92 ist und dass wir einige Probleme in unserem Haus haben. Aber wir sind zusammen und er ist ja da. Und jetzt komme ich noch einmal auf das Buch Unerschütterlich zurück. Und da ist unter anderem gestanden, dass wir die geheime Waffe der Fürbitte einsetzen sollen. Und das hat mich neugierig gemacht. Geheime Waffe der Fürbitte, was ist das? Was ist damit gemeint? Was bringt uns in Stress? Was raubt uns den Frieden, macht uns ängstlich oder ärgerlich oder unruhig? Wie oft machen wir uns Sorgen um Angehörige, Freunde, Vorgesetzte, Kollegen, unsere Regierung, die Lehrer unserer Kinder und so weiter. Aber wir haben keine Kontrolle über das Leben anderer Menschen und die Folgen ihrer Entscheidungen. Aber wir können vertrauen, dass Gott alles in seiner Hand hat. Unsere Geheimwaffe, die wir durch Jesus haben, ist, dass wir das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen können, indem wir unsere Sorgen um sie in der Fürbitte vor Gott bringen. Wir bitten ihn, dass er ins Leben anderer Menschen hineinwirkt. Gott will, dass wir beten für die Menschen, die er uns aufs Herz legt, und zwar ganz konkret. Wie oft versuchen wir erst einmal, außer für sie zu beten, ihnen mit guten Ratschlägen zu helfen. Wir reden und versuchen, sie zu überzeugen. Ein weiser Christ hat das einmal so ausgedrückt: Wir neigen dazu, das Gebet als letztes Mittel zu benutzen. Aber Gott möchte, dass es unsere erste Zuflucht ist. Wir beten oft erst, wenn es sonst nichts mehr gibt, was wir tun können. Aber Gott möchte, dass wir beten, bevor wir überhaupt etwas tun. Fürbitte für andere, das ist eine Berufung. Statt sich Gedanken über etwas zu machen, über das wir keine Kontrolle haben, ist es besser, dafür zu beten. Während wir für andere beten, verändert Gott sie und uns selber auch. Fürbittendes Gebet lädt Gott ein, dass er bei anderen Menschen eingreift. In Jakobus 4,2 steht: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das gilt nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch, wenn wir für andere im Gebet eintreten. In Philipper 4,6-7 steht: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus bewahren. Wir dürfen und sollen unsere Ängste, Sorgen und Befürchtungen gegen Frieden eintauschen. Einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt und unser Herz und unsere Sinne bewahrt. Wir können uns Sorgen um die Menschen machen, die uns am Herzen liegen. Oder wir können stattdessen für sie beten und sie in Gottes Hände legen. In 2. Korinther 10,4 steht: wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Ist uns das bewusst, was Gott uns da sagt? Wir stehen auf dem Boden des Sieges. In den geistlichen und äußeren Kämpfen, mit denen wir konfrontiert sind, ist das Gebet viel effektiver als Sorge. Und ich möchte einen kleinen Einschub machen. Das letzte Mal haben wir Lösli gezogen für das ganze Jahr da hier in der Gemeinde. Und ich habe die Losung gezogen, die für mich genau richtig war. Gott stärkt uns und wir sollen die Waffen des Geistes benutzen. Und wir merken alle, dass unsere Zeit immer schwieriger wird. Ich glaube, jeder von uns merkt es in irgendeiner Hinsicht. Und ich merke auch immer wieder, wie Gott mir beisteht und wie Satan weichen muss, wenn ich mich wehre dagegen. Und speziell bei unseren Gedanken ist es so, dass die so schnell oft ins Negative abgleiten. Und wenn Gott uns bewusst macht, was da geschieht, dann können wir uns dagegen wehren. Vertrauen wir den vielen Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt? Zum Beispiel, der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Psalm 34, 18. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Hebräer 4, 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Jakobus 3, 16. Genau der Satz ist mir so aufs Herz gefallen. Wir können nur effektiv und wirklich beten, wenn wir erkennen, was bei uns nicht in Ordnung ist, wo wir falsch gedacht haben. Unser Gebet hat eine ganz andere Kraft, wenn wir uns von Jesus immer wieder reinigen lassen und dann können wir viel besser hören. Alles das, was uns trennt von Gott, hindert uns auch, ihn richtig hören zu können. Es ist wirklich so, alles, worum ihr im festen Glauben bittet, wird Gott euch geben. Was ist das für eine Zusage? Markus 11, 24 steht das. Und erleben wir das auch? Aber der Text in Markus geht noch weiter. Wenn ihr so vor Gott steht und betet, so vergebt euch, wenn ihr etwas widereinander habt, auf das auch euer Vater im Himmel euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ich habe so den Eindruck, als ob Satan solche Sätze bei uns vorbeigehen lässt. Aber sie sind wichtig und wir werden erfahren, dass unsere Gebete andere Wirkung haben, wenn wir uns dran halten. Dass wir uns wirklich jetzt in der Zeit, die anstrengend ist und herausfordernd ist, dass wir jeden Abend ganz konkret unseren Tag vorbeigehen lassen und Gott bitten, dass er uns zeigt, was uns trennt von ihm. Und Jesus ist für uns gestorben, dass wir das tun können und jeden Tag wieder neu anfangen können. Wir sind dann wieder reingewaschen, wenn man sich das vorstellt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Alles, was wir ihm wirklich im Vertrauen bringen und erkennen, was falsch ist, das nimmt er uns weg. Und wir haben die Chance, wieder neu anzufangen. Und auf die Tour verändern wir uns. Das ist wirklich zum Jubeln. Wir sind jetzt schon so lange Christen und immer wieder zeigt Gott uns irgendetwas, was dann ganz neu aufbricht in uns und uns wieder hilft, weil wir kommen alle immer wieder in Trouble. Das wissen wir ja, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber Jesus hilft uns und wir merken dann auch, dass sich wirklich was verändert. Und es ist noch etwas, was mir wichtig geworden ist und das ist, dass wir andere Menschen segnen. Wenn wir für sie beten, soll man sie auch segnen. Und das mit dem Segen, das, das hat mich so gewundert, wenn man das wirklich ausprobiert und sich traut, Menschen zu segnen, auch laut, nicht nur leise, dass das eine Wirkung hat. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit vieles erlebt, aber jetzt weiter. Was der Markus uns da sagt, das ist ja ein sehr ernstes Wort an uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen von Jesus reinigen lassen, bevor wir für die anderen in die Fürbitte eintreten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51, 12. So hat David gebetet. Wenn wir, sobald uns der Heilige Geist zeigt, wo wir uns versündigt haben, sofort zu Jesus gehen und um Vergebung bitten und uns reinigen lassen, besonders auch von falschen Gedanken, werden unsere Gebete zu einer geistlichen Waffe. Und Satan verliert sein Anrecht, uns da weiter anzugreifen. Und wir können uns dagegen wehren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber fragt ihr euch nicht auch manchmal, warum Gott Gebete anscheinend doch nicht erhört oder zumindest nicht so schnell und so, wie wir es uns wünschen? Haben wir vielleicht doch nicht den festen Glauben? Wie oft beten wir sehr lange und ausdauernd um etwas und es geschieht anscheinend nichts, zumindest nichts, was wir erkennen können. Aber in der Bibel steht doch, dass Gott die Gebete seiner Gerechten alle erhört, wenn sie aus einem ehrlichen Herzen kommen. Also, wenn sie ernstlich sind. Es steht aber auch nichts davon, dass er unsere Gebete sofort und so erhört, wie ich mir das vorstelle und es möchte. Aber wie oft, wenn wir in unmittelbarer Not waren, hat er uns geholfen? Wie oft hat er uns bewahrt? Wie oft haben wir gar nicht wirklich mitbekommen, dass er eingegriffen hat in notvollen Situationen? Wenn wir dann zurückgeschaut haben, ist uns das dann erst bewusst geworden. Unser Gott geht mit uns immer so geduldig und barmherzig um, weil er uns lieb hat, ganz egal wie wir sind. Aber seine Zeit ist eben nicht unsere und er handelt nicht nur an und für uns, sondern er hat unsere ganze Lebenssituation im Auge und will verändern, was veränderungsnötig ist. Und dazu gehört auch, dass wir es an uns erkennen, was anders sein sollte. Wir wissen doch, dass Erkenntnis über uns selber ganz schön wehtun kann. Aber wenn wir uns dem tapfer stellen und keine Entschuldigungen, Ausflüchte oder Schuldzuweisungen zulassen und benutzen, dann kann Veränderung entstehen. Ich bin immer wieder froh, dass ich von den Erfahrungen anderer Christen für mich etwas lernen kann. Die ganze Bibel ist ja eine Erfahrung, die Menschen machten, wenn sie mit Gott unterwegs waren. In unseren Losungen war gerade das Leben Abrahams und seiner Nachkommen dran. Gott beruft Abraham. Der kann gehorchen und Gott segnet ihn mit den Worten: Verlass deine Heimat und deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Werde du ein Segen. Ich werde segnen, die dich segnen. Ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir werden sich alle Geschlechter der Erde Segen wünschen. 1. Mose 12, 1-3. Im Neuen Testament werden wir aufgefordert zu segnen. Auch die, die uns Schwierigkeiten machen, sogar die, die unsere Feinde sind. Wir sind durch Jesus gesegnet und da sollte das Segnen anderer, unserer Mitmenschen, eigentlich etwas Natürliches sein. Ich habe im Alten Testament nachgeschaut, wann in der Bibel zum ersten Mal von Segen und Segnen die Rede ist. Als Gott am fünften Tag die Tierwelt erschuf, segnete er sie mit den Worten: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich auch mehren. 1. Mose 1, 20-23. Am nächsten Tag, dem sechsten, sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie und segnete sie. 1. Mose 1, 26 bis 28. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet. Er ruhte von seiner Arbeit aus und segnete den siebten Tag. Gott hat seine Menschen immer gesegnet und ihnen die Verantwortung über die ganze Schöpfung übergeben. Wie aktuell ist der Bericht jetzt im Hinblick auf das, was wir Menschen daraus gemacht haben? Der Gegensatz von Segen ist Fluch. Durch die Verführung Satans zum Ungehorsam gegen das, was Gott Adam und Eva geboten hatte, kamen Sünde und damit Fluch in die Welt. Und wir können die Folgen an uns selber und an unserer Welt erkennen. Segen, das ist alles Gute, das Gott uns zukommen lassen möchte. Aber nicht nur uns, sondern seiner ganzen Schöpfung. In Römer 8, 18 lesen wir, alles, was wir jetzt erleiden, ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Ich denke manchmal, wenn ich die Geschichte von Abraham lese, dass Gott von ihm ganz schön viel verlangt hat. Allein auf den versprochenen Erben so lange warten zu müssen, bis er fast 100 Jahre alt war. Und dann, als er seinen Sohn endlich hatte, sollte er ihn auch noch opfern? So etwas können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber Abraham vertraute Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. 1. Mose 15, 5. Genauso ist es für uns wichtig, dass wir unserem gütigen, gnädigen, allmächtigen Gott vertrauen, dass er uns hört und erhört, dass wir uns nicht rausbringen lassen, wenn unsere Gebete nicht gleich erhört werden. Geduld ist eine der Früchte des Heiligen Geistes und wir resignieren manchmal, wenn Gott nicht so antwortet oder handelt, wie wir uns das wünschen. Alles soll schnell, möglichst sofort geschehen. Ein Klick und das Ergebnis ist da. So geht's beim Smartphone oder beim Computer, aber nicht bei unserem Gott. Er will uns herausholen aus unserer hektischen Zeit, in der alles sofort da und erledigt sein soll. Aus all der Hetze, die uns so oft fertig machen will. Mich hat auch die Geschichte von Eliezer sehr bewegt. Eliezer war ja der Hausverwalter von Abraham. Das war wesentlich mehr als nur ein Knecht zu sein. Das kommt auch zum Ausdruck, als Abraham meinte, wenn er keinen Erben hätte, dass er dann dem Eliezer einmal alles vererben würde. Als Gott ihm daraufhin einen Erben verhieß und alles so lang dauerte, nahm Abraham auf Sarahs Rat hin die Magd Hagar zur Nebenfrau, um so zu einem Sohn zu kommen. Ismael wurde geboren, aber die Verheißung galt Isaak, der erst 13 Jahre später auf die Welt kam. Wie viel Vertrauen Eliezer bei Abraham genoss, sehen wir daran, dass er ihm den Auftrag gab, als Isaak im heiratsfähigen Alter war, die weite Reise zu Abrahams Verwandtschaft nach Mesopotamien zu machen, um dort für Isaak um eine Frau zu werben. Abraham wollte nicht, dass Isaak eine Frau aus dem heidnischen Land Kanaan, in dem sie lebten, zur Frau nehmen sollte. Eliezer hatte Bedenken, wenn mir die Frau nun aber nicht folgen will. Abraham sagte zu ihm, Gott hat mich aus meinem Vaterland herausgerufen und er hat mir unter Eid zugesagt, ich will dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. Gott wird seinen Engel vor dir hersenden. Du wirst dort für meinen Sohn eine Frau werben. Wenn die Frau nicht mit dir kommen und Isaac heiraten will, brauchst du an den Eid nicht mehr zu denken. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen in seinen Gott, aber er hatte auch großes Vertrauen zu seinem treuen Hausverwalter. So machte sich Eliezer mit 10 Kamelen und allerlei wertvollen Geschenken, Abraham war ja sehr reich, auf den Weg und kam ins Land der Aramäer am Euphrat in die Stadt Nahors. Abrahams Bruder Nahor lebte dort mit seiner Familie. Er und seine Frau Milka hatten einen Sohn, der Betuel hieß, und dessen Tochter war Rebekka. Eliezer lagerte mit seinen Kamelen außerhalb der Stadt an einem Wasserbrunnen. Es war Abend und die Frauen und Mädchen der Stadt kamen zu dem Brunnen, um Wasser zu holen. Eliezer betete: Ja, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch geschenkt werden und erweise meinem Herrn Gnade. Wenn ich nun zu einem der Mädchen sage, gib mir aus deinem Krug zu trinken, und sie sagt, gern, und ich will auch deine Kamele tränken, so möge es die sein, die du für Isaac bestimmt hast. Als er mit seinem Gebet zu Ende war, kam Rebekka, und es geschah alles so, wie sich Eliezer sich von Gott erbeten hatte. Haben wir dieses Vertrauen zu unserem Gott? Trauen wir uns, wenn es nötig ist, so konkret zu beten, wie Eliezer es tat, und einfach zu vertrauen und Geduld zu haben und zu erwarten, dass Gott handelt? Eigentlich sollte das doch das Normalste und Natürlichste sein. Gott hat uns doch zu seinen Kindern, zu Königskindern gemacht, als wir ihm unser Leben anvertraut haben. Und wie ging es weiter? Ich kann mir vorstellen, dass alle, Rebekka und ihre Eltern und ihr Bruder Laban, Gottes Handeln spürten. Rebekka war bereit, mit Eliezer zu Isaac zu ziehen und ihn zu heiraten. Und die Eltern waren bereit, ihre Tochter ziehen zu lassen. Nach Abrahams Tod segnete Gott Isaac. Er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Das ist übrigens die Jahreslosung für 2023. Ich bin der Gott des Lebendigen, es ist der Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Lassen wir das uns mal auf der Zunge zergehen. Gott schaut nach uns. Er kennt jeden Einzelnen von uns mit Namen. Er weiß unsere Gedanken. Das können wir nicht erfassen mit unserem Verstand, sonst wäre er ja nicht Gott. Aber es ist so tröstlich und ja. Und das vom Brunnen des Lebendigen kommt ja in der Bibel noch an anderer Stelle vor. Wisst ihr, wo das zum ersten Mal vorkommt, mit dem Brunnen des Lebendigen? Das ist im 1. Mose 16, 1-16. Das ist die Geschichte, wie der Abraham gemeint hat, er müsste jetzt selber was tun, damit er einen Sohn kriegt, und sich mit der Hagar eingelassen hat und die Hagar dann von der Sarah verstoßen worden ist, obwohl die Sarah vorher eigentlich dem Abraham geraten hat, dass er das tun soll. Also wir sehen, dass auch damals schon alles Mögliche falsch gelaufen ist. Und die Hagar war dann auch an dem Brunnen und Gott hat ihr geholfen. Gott handelt manchmal so ganz anders, als wir es erwarten. Aber wenn wir dann schauen, was rauskommt, dann wissen wir, es ist genau das, was das Richtige ist. Isaac war im Südland ansässig geworden. Es war Abend und er kam vom Brunnen des Lebendigen und Sehenden. Also er muss dort in der Nähe gewohnt haben. Er wollte auf dem Feld beten. Da sah er Eliezers Karawane und die Kamele und Rebekka sah ihn. Eliezer berichtete Isaac alles, was er erlebt hatte, und Isaac führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter, Sarah, und nahm dann Rebekka zu seiner Frau. Er gewann sie lieb und tröstete sich über den Verlust seiner Mutter Sarah. Er war damals 40 Jahre alt. Isaac und Rebekka mussten auch eine lange Zeit, 20 Jahre, auf ihre Nachkommen warten. Isaac betete und Gott erhörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Ismael, der Sohn von Abraham und der Nebenfrau Hagar, hatte längst Söhne bekommen. Isaac und Rebekkas Vertrauen und Geduld wurden auch auf eine harte Probe gestellt. In Rebekkas Leib wuchsen Zwillinge heran und schon im Mutterleib kämpften sie miteinander, dass es für Rebekka manchmal fast zu viel wurde und sie nicht mehr leben wollte. Aber sie fragte betend den Herrn und er antwortete ihr: Zwei Völker leben in deinem Leib. Zwei Volksstämme werden von dir geboren werden. Der eine wird mächtiger sein als der andere, aber der Mächtige wird dem Geringeren dienstbar sein. 1. Mose 25. Der erste, der geboren wurde, war rothaarig und am ganzen Körper behaart, wie mit einem Pelz. Man nannte ihn Esau, das bedeutet der Raue. Sein Bruder, der nach ihm kam, hielt sich an Esaus Ferse fest und wurde deshalb Jakob, Fersenhalter, genannt. Mich hat immer gewundert, dass man beim Jakob, manchmal geht es darum, dass er Fersenhalter heißt und dann wieder heißt, er ist Betrüger. Und dann habe ich im Lexikon nachgeschaut und da steht, auf Hebräisch heißt Fersenhalter Akhab und das Zeitwort Akheb bedeutet betrügen. Also da hat es sich um einen Buchstaben gehandelt. Und auch der Prophet Hosea bezeichnet den Isaak, den Jakob als Betrüger. Aber es ist interessant, das zu wissen. Und ich habe es euch deswegen auch, ich habe deswegen noch extra aufgeschrieben. In Hosea 12,4 steht es, dass er Jakob als Betrüger bezeichnet. Also Akab bedeutet Fersenhalter und Akheb bedeutet betrügen, Hebräischen. Isaak war inzwischen 60 Jahre alt geworden. Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Mann der Jagd und liebte das Wildbret. Jakob dagegen war ein Mann der Hingabe an Gott, der sich lieber bei den Zelten aufhielt. Rebekka hatte Jakob lieber. Und Isaak, der auch gerne Wildbret aß, hatte Esau lieber. Auch die Geschichte von Isaak berichtet uns von Leid, Not und Demütigungen. Aber Gott war wie mit seinem Vater Abraham auch mit Isaak. Er sagte zu Isaak: Ich bin der Gott Abrahams, deines Vaters. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich werde dich segnen und deine Nachkommen mehren und um meines Knechtes Abrahams willen. Aber innerhalb Isaaks Familie gab es Schwierigkeiten. Esau heiratete zwei Frauen aus dem heidnischen Volk der Hethiter. Und durch diese beiden Frauen kamen viele Spannungen in die Familie, die Isaak und Rebekka Not bereiteten. Eines Tages kam Esau müde vom Feld heim. Jakob war gerade dabei, ein Linsengericht zu kochen. Der gute Essensgeruch brachte Esau dazu, Jakob zu bitten: Lass mich doch bitte schnell etwas von dem, was du da gekocht hast, essen, denn ich bin so hungrig und erschöpft von der Arbeit. Jakob sagte: Wenn du mir jetzt gleich dein Erstgeburtsrecht verkaufst und darüber einen Eid leistest, dann gebe ich dir zu essen und zu trinken. Jakob wusste nämlich um den großen Segen, der mit dem Erstgeburtsrecht verbunden war. Esau war das in diesem Moment ziemlich egal. Er hatte Hunger und so leistete er Jakob den Eid. Es kam dann die Zeit, als Isaak alt geworden war und spürte, dass er bald sterben würde. Er rief Esau zu sich und schickte ihn auf die Jagd, dass sie ihm ein Stück Wildbret bringen und es ihm zu einem Gericht zubereiten sollte, wie Isaak es gern hatte, und dann wollte er Esau segnen. Rebekka hatte gehört, was Isaak vorhatte und veranlasste Jakob, seinen Vater zu betrügen, damit er den Erstgeburtssegen bekäme. Auch hier können wir erkennen, wie beide, Isaak und Rebekka, im Glaubenskampf versagten. Trotz aller Not, die Esau durch seine Heirat in die Familie gebracht hatte, Trotz der klaren Weisung Gottes zieht Isaac seinen Sohn Esau vor. Anscheinend, weil er gern Wildbret aß. Und verführte dadurch auch Rebekka zu einem falschen Schritt. Weil sie Jakob lieber hatte, wurde sie zur Betrügerin. Sie wollte durch falsche Mittel den Segen Gottes, der ja sowieso Jakob galt, mit Gewalt an sich reißen, statt auf das Eingreifen Gottes zu warten. Jakob hatte Einwände, denn er war glatthäutig, während Esau doch an seinem ganzen Körper behaart war. Esau konnte nicht mehr gut sehen. Vielleicht merkt mein Vater, dass ich nicht Esau bin, und dann werde ich wie ein Betrüger dastehen. Akeb. Und statt seines Segens bekäme ich dann den Fluch. Rebekka ging so weit, dass sie diesen Fluch auf sich nehmen wollte. Jakob musste Esaus Kleider anziehen und seine Handgelenke wurden mit Ziegenfell umwickelt, ebenso sein Nacken. Sie bereitete ein schmackhaftes Fleischgerät, so wie Isaac es gern hatte, vor. Damit ging Jakob zu seinem Vater. Jakob, der ja wie gesagt nicht mehr gut sehen konnte, fragte: Welcher von meinen Söhnen bist du? Jakob antwortete, dass er Esau sei. Isaac war misstrauisch und betastete ihn und wunderte sich, dass Esau so schnell etwas erjagt und zubereitet hatte. Er erkannte Jakobs Stimme, aber der Geruch von Esaus Kleidern und die fellumwickelte Hand täuschte ihn. Noch einmal fragte er: Bist du wirklich Esau? Und Jakob bejahte noch einmal. Nachdem er gegessen und Wein getrunken hatte, segnete Isaac seinen Sohn. Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht sollen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses tut. Wer dir aber wohlgesonnen ist, soll gesegnet werden. Isaaks Segen war ein prophetischer Segen. Genauso wie auch der Segen es war, den sein Sohn Jakob, als er mit dem Engel Gottes kämpfte und er einen neuen Namen, Israel, Gotteskämpfer, bekam. Das wird uns in 1. Mose 32, 28 berichtet. Mir ist eingefallen, dass Jakob zweimal den neuen Namen Israel von Gott bekam. In 1. Mose, kann es jetzt nicht lesen, erschien Gott Jakob zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr in Mesopotamien, von Mesopotamien. Er sagte: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Ich bin Gott, der alle Macht besitzt. Zahlreiche Völker sollen aus dir entstehen, sogar Könige von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Die Söhne Jakobs wurden dann bald Israeliten genannt. Damals errichtete Jakob an der Stelle einen Gedenkstein, weil Gott hier zu ihm gesprochen hatte, und er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Bevor Jakob starb, segnete er seine 12 Söhne. Jeder von ihnen bekam einen ganz besonderen Segen mit Sicht auf dessen Zukunft. Jakobs prophetische Schau reichte von seinen Nachkommen hin bis zu Jesus, der aus dem Geschlecht seines Sohnes Juda stammte. Im Alten Testament spielt der Segen Gottes eine sehr wichtige Rolle. Rebekka wollte unbedingt, dass Jakob den Erstgeburtssegen bekommen sollte, und den Segen Isaaks, den sich Jakob erschlichen hatte, konnte Isaak nicht mehr zurücknehmen, sondern er erfüllte sich für Jakob, so wie Gott es Rebekka vorhergesagt hatte. Gott liebt alle Menschen und er möchte, dass alle gerettet werden. Der Segen Gottes ist für alle gedacht, aber er kann und wird sich bei denen nur so auswirken, wie er gedacht ist, wenn sie offen dafür sind. Gott segnet, und wir als seine Kinder dürfen das auch im Namen und in der Vollmacht Gottes tun. Die Kraft des Segens geht auf die Gesegneten über und wirkt sich aus. Wenn ich ganz bewusst jemanden segne, der mir nicht liegt, mit dem ich Schwierigkeiten habe, dann verändere ich mich und die Atmosphäre ändert sich auch für mich zum Guten, egal wie der andere reagiert. Ich kann es getrost Gott überlassen, was weiter geschieht. Wenn ich mich bewusst dazu entschließe, zu segnen, statt negative Gedanken zu haben, dann geschieht etwas an mir und manchmal auch am anderen. Leider denken wir viel zu selten daran, das zu tun. Wir sind Gesegnete, weil Jesus uns erlöst hat. Als von ihm Gesegnete können wir in der Fürbitte wirksam für andere eintreten, weil Gott der Handelnde ist und wir können es ihm getrost überlassen, was geschieht. Er nimmt uns in sein Handeln mit hinein. Wenn wir treu in der Fürbitte sind, befreit Gott uns immer mehr von dem Drehen um uns selber. Im Neuen Testament steht, dass wir segnen sollen. Wenn wir das konsequent tun, ändert sich etwas in der geistlichen Atmosphäre, sogar zwischen den Menschen, die uns nicht liegen oder gegen uns oder sogar abweisend sind gegen alles Geistliche. In dem Buch Unerschütterlich, von dem ich anfangs gesprochen habe, werden 4 Gebetsschritte beschrieben. Anbetung, Schuld bekennen, Dank und Fürbitte, durch die wir in unserem Glauben und in unserem Beten gestärkt werden. Als die Jünger Jesu baten, er möge sie beten lernen, gab er ihnen das Vaterunser. Darin sind die 4 Gebetsschritte enthalten. Wir haben einen großen, wunderbaren, allmächtigen Gott, der regiert und dem nichts unmöglich ist. Wir brauchen den unerschütterlichen Glauben an ihn. Er will uns segnen mit seiner Liebe, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, mit Frieden, Gelassenheit und Ruhe. Und er will uns befähigen, in einer erschütterlichen Welt unerschütterlich an ihm festzuhalten. Wenn einer von euch jetzt einen Eindruck hat, er braucht noch Gebet, dann ist der Heinz und sie sind bereit zu beten. Wir wissen alle, dass wir vieles nicht können, dass wir immer wieder versagen. Wir leben jetzt in einer Welt, wo es immer schlimmer wird. Wir können es alle sehen. Wir wissen, dass wir manchmal Gedanken haben, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ich rede jetzt gar nicht von den Dingen, die wir bewusst falsch machen, sondern ich rede von den Dingen, die uns passieren, weil wir eben so sind, wie wir sind und weil Gott vieles an uns erst verändern muss. Aber Gott bietet uns das durch Jesus an, dass wir uns verändern können. Und ich bin jetzt schon, der Klaus und ich, wir sind jetzt schon so alt, wir sind die Ältesten in der Gemeinde da. Und wir sind jetzt schon über 57 Jahre nah bei Jesus. Und am Anfang, wir haben so vieles erst lernen müssen. Und mir ist es so wichtig, dass ich euch das noch einmal sage, dass man, wenn man am Anfang vom Glauben steht, wenn man sich gerade vielleicht für Jesus entschieden hat, dass man dran bleibt. Und da hilft jeden Morgen stille Zeit oder einfach am Tag und immer wieder sich dran zu erinnern. Weil wenn wir das nicht tun, sind wir so schnell weg vom Fenster. Und wir erleben das so oft und bei so vielen Menschen, dass sie dann in Not kommen und dann Gott die Schuld geben. Und dabei hätten sie sich festhalten sollen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch Gebet braucht, dann sind wir dafür da. Punkt.
Bevor Job abschließt, finde ich einfach, wir sollten noch beten. Und Herr, wir danken dir, dass du uns zu dir rufst, mit all dem, was uns noch belastet und schwer macht. Herr, wo wir vielleicht gerade in unseren Gedanken versagt haben gegenüber anderen Menschen, dass wir böse gedacht haben, statt sie gesegnet haben. Aber du sagst, wo wir unsere Sünden bekennen, da bist du treu und gerecht und vergibst uns unsere Schuld. Herr, wir dürfen alles zu dir bringen, gerade heute Morgen. Was wir auch gehört haben von Ruth, Herr, das sind deine Worte, deine Einladung an uns alle. Wir sind so dankbar, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und all diese Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben, in unseren Gedanken, mit unseren Worten, die wir ausgesprochen haben, die nicht gut sind, dass wir es zu dir bringen dürfen und Vergebung bitten dürfen. Und du vergibst gerne. Und du bist der wunderbare Gott, der uns befähigt, zu segnen, weil du uns so reich gesegnet hast, Herr. Unverdient, Herr, hast du uns dein Erlösungswerk geschenkt, deine Gnade zur Vergebung, zur Gerechtigkeit, zur Wiederherstellung, zu diesem unbeschreiblichen Frieden, Herr, den nur du geben kannst in dieser umwälzenden Zeit. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen, wo du uns zusprichst. Du bist ein Gott, der unsere Gebete hört und erhört. Ein lebendiger Gott, der einschreitet und zu Hilfe eilt. Ich danke dir, dass wir an dir festhalten dürfen, an deinen Verheißungen. Du erhörst unsere Gebete. Und ich danke dir, Herr, dass du uns sendest heute, in diesen Tag, in die kommenden Tage, um zu segnen, damit sich dadurch die Atmosphäre verändern kann, sei es in den Ehen, in den Familien, bei unseren Kindern, am Arbeitsplatz. Herr, hast du uns berufen zu segnen, auf den Straßen, Herr, in den Restaurants, dass wir Segen aussprechen dürfen und gerade auch das Joch des Streites zerbrochen wird, der Unvergebenheit. Ich preise dich, Herr, für diese Waffe, die du uns gegeben hast. Es ist so wunderbar. Und wir segnen Ruth und Klaus ganz besonders. Herr, und du mögst sie stärken und auch erbauen und ermutigen in all ihren Herausforderungen, auch in diesem hohen Alter. Wir preisen dich über ihr Vorbild, Herr, über diesen unbeschreiblichen Segen, den sie in Menschen hineinlegen durften während ihres langen Lebens. Und dass sie noch lange, lange zu deiner Ehre leben dürfen und Menschen segnen dürfen. Ob es beim Arzt ist, beim Zahnarzt oder beim Augenarzt oder wo auch immer, dass Gott sie hinführt, dass sie dort weiter Segen ausbreiten dürfen. Halleluja! Glorie Jesus! Und ich möchte noch diese Frage stellen. Ist jemand hier heute Morgen, der diesen wunderbaren Gott, Jesus Christus, von dem Ruth gesprochen hat, noch nicht persönlich kennt, dann darfst du heute Morgen einfach zu Jesus sagen: Ich habe alles gehört und ich öffne mein Herz und mein Leben dir, Herr Jesus. Komme du in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Und komme du in mein Leben, werde du der Herr meines Lebens. Das darfst du ganz persönlich Jesus jetzt sagen. Es soll keine Kopfentscheidung sein, sondern eine Herzensentscheidung. Und unser Gott, dein Gott, wird reagieren auf deine Einladung. Denn er sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Tür öffnet, die Herzenstür, die Lebenstür, zu dem werde ich eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben. Halleluja. Amen. Amen. Amen.